Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
So, okay, also herzlich willkommen zum Carnivore Convent 2024. Es ist jetzt das dritte Jahr. Das Lustige ist ja wirklich, wir waren vor 2 Jahren das erste Mal in einer Jugendherberge, die man eher als eine Absteige bezeichnen würde. Gell, Isa? Die ersten Hartgesottenen waren da schon dabei. Da war es dann so, dass es teilweise Zimmer gar keine Schlüssel hatten. Da habe ich dann beschlossen, okay, die Damen bekommen die Zimmer mit Schlüssel. Das ist jetzt Versuch Nummer 3 und letztlich ist es ja jetzt von der Größe her ein bisschen größer. Das ist natürlich schön. Wir haben natürlich schon überlegt, wenn wir jetzt immer weiter wachsen, nächstes Jahr noch größer zu werden. Irgendwann wird es natürlich unpersönlich. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir es 2-mal im Jahr machen und dann mit weniger Vorträgen. Irgendwie müssen wir uns einfach irgendwas überlegen. Es ist ganz, ganz toll, dass Carnivoro sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen, sodass wir also hier auch Technik besorgen konnten, tolle Mikrofone. Also, vielen Dank an Carnivoro, dass sie das Ganze unterstützen, nämlich noch mit einer gewissen Summe an die Carnitaria UG. Das ist sehr, sehr nett. Und das Zweite ist, dass wir eben eine Tombola haben werden, heute um 18 Uhr. Da könnt ihr also ein größeres Paket von Carnivoro gewinnen. Und noch etwas möchte ich ankündigen, denn seit ein paar Tagen, gestern, gibt es im Shop ein neues Supplement, und zwar heißt es Grass-Fed Goddess. Goddess, also die Göttin, als Äquivalent zu den Beef Testicles. Also die Beef Testicles waren ja für den Mann, für diejenigen, die natürlich, was heutzutage sehr wichtig ist, ihren Testosteronspiegel erhöhen möchten. Und jetzt haben wir etwas, was auch sehr wichtig ist, weil die Damen haben nämlich oft Eisenmangel. Und deshalb ist hier, und auch Zinkmangel, hier ist also Milz drin, weil Milz ist das eisenhaltigste Organ. Und es sind Austern drin. Und Austern sind eben auch sehr, das ist sehr wertvoll, das zu verpacken in diese Kapseln. Und Kollagen. Natürlich gegen Zellulite. Ja. Genau, also nur als Ankündigung, das sind eben jetzt hier neue Produkte, die es bei Carnivoro gibt. Dann freue ich mich jetzt, dass der Rainer Clement jetzt unseren Vortrag gleich hält, oder den Vortrag gleich hält über die erste Carnivoro-Studie in Deutschland. Ja? Okay, gut, dann herzlich willkommen, Rainer, und überlasse ich dir die Bühne.
Ja, also Andrea, vielen Dank für die Einladung. Letztes Jahr war ich auch das erste Mal beim Carnivore-Konvent. Und genau vor einem Jahr habe ich damals diese Studie initiiert, Deutsche Carnivore-Studie, weil mich interessiert es einfach brennend, was passiert eigentlich so physiologisch und metabolisch bei Leuten, die jetzt auf Carnivore gehen. Und es werden ja immer mehr, aber es gibt da wirklich ganz wenig Daten. Wenn man so in der wissenschaftlichen Literatur sucht, da wird man eigentlich kaum fündig. Und deswegen aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man jetzt mal anfängt, Daten zu generieren, vielleicht Hypothesen aufzustellen und die zu testen, weil ja doch das eine Bewegung ist, die mehr und mehr wächst. Ja, und das war die Idee eben hier unter deutschen Carnivoren, zumindest mal zu beginnen, indem man eine Umfrage startet. Und die Idee war dann auch gleich, das zu kombinieren mit Blutwerten vor der Carnivoren-Umstellung und dann während der Carnivoren-Ernährung. Dazu komme ich gleich, das Vorbild. Ach ja, die Johanna, möchte ich hier auch erwähnen, die unterstützt mich quasi bei der Studie. Und die Idee ist jetzt auch, dass wir eventuell die Studie jetzt nochmal verlängern beziehungsweise eine zweite Phase dazuschalten, wo wir das ein bisschen ergänzen mit qualitativen Interviews. Weil Johanna ist Sozialwissenschaftlerin oder Soziologin.
Ja.
Ja. Genau, also sie kennt sich extrem gut aus, was so die qualitative Erhebung von Daten ist. Und vielleicht kommen wir da nochmal auf den einen oder anderen zu, mit der Bitte um ein Interview. Das Vorbild für die Studie war für mich so ein bisschen diese Arbeit hier von Lennertz, die 2021 publiziert wurde. Da haben die anhand der Daten von 2029 Erwachsenen, die quasi von sich selber behauptet haben, dass sie einer Carnivore-Ernährung folgen, haben die eben auch Auswertungen gemacht, um erstmal so einen Überblick zu kriegen, was zeichnen diese Leute aus? was verbessert sich, wie ist deren gesundheitlicher Zustand und so weiter. Also bei der Studie war das so, die Teilnehmer wurden rekrutiert über vor allem Social Media Gruppen, also Facebook, Reddit, Instagram und so weiter. Einschlusskriterium war mindestens 18 Jahre und mindestens 6 Monate sollte der Teilnehmer einer Carnivore-Ernährung folgen. Die haben einen Online-Fragebogen erstellt, den man eben online auch ausfüllen konnte. Das Ganze fand während der Covid-19-Lockdowns statt. Und es gab 3.883 Interessenten und davon wurden eben knapp die Hälfte wurden eingeschlossen, weil sie die Einschlusskriterien erfüllt haben, die anderen eben nicht. Und wenn möglich, wurden da auch schon Blutwerte verlangt, aber die Werte wurden quasi von den Teilnehmern selbst eingegeben. Also die haben jetzt nicht irgendwie von den Laboren die Nachweise angefordert, sondern haben eben darauf vertraut, dass die Teilnehmer da wahrheitsgemäße Angaben machen. Das waren so die Baseline-Charakteristiken der Teilnehmer. Also interessant ist, dass halt die mediane Zeit auf Carnivore Ernährung, sage ich jetzt mal, 14 Monate betrug. Spannweite war 9 bis 20, beziehungsweise 6 bis 337 Monate. Also es ist schon richtig lange. Dann die Mehrzahl der Teilnehmer waren tatsächlich Männer, 67%. Das Alter ging von 18 bis wirklich ins hohe, ja, Rentenalter, sage ich jetzt mal. Und Body Mass Index war auch, also 13,7, ja, offenbar Magersüchtige, bis halt zum extremen Übergewicht. Und das war so ein Hauptergebnis der Studie. Da haben sie eben gefragt, wie sich in bestimmten Kategorien der Gesundheit Verbesserungen ergeben haben, ob es sich nicht geändert hat oder ob es sich sogar verschlechtert hat. Und eigentlich kann man sagen, durch die Bank haben die Teilnehmer berichtet, dass es Verbesserungen gab in der Mehrzahl der Fälle. Also ganz auffällig hier, wenn es um Overall Health geht, das heißt insgesamt der Gesundheitszustand. 95% der Teilnehmer haben gesagt, die Gesundheit hat sich insgesamt verbessert. Oder hier auch mentale Klarheit, 85% haben gesagt, verbessert. Und was auch interessant ist, also Verschlechterungen gab es immer nur in höchstens 1 oder 2%. Ja, hier bei Schlafqualität 3% der Teilnehmer. Das sind die selbstberichteten Blutparameter. Also wir sehen hier die ganzen Blutwerte. Das ist hier jeweils vor der Ernährungsumstellung auf Carnivore und das ist während der Carnivore-Ernährung. Und ich möchte hier einfach mal auf 4 wichtige Parameter eingehen. TC steht für Total Cholesterol, also Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und hier TG, die Triglyceride. Die waren im Vergleich zu vor der Umstellung schon signifikant angestiegen. Und das ist ein Ergebnis, was mich dann auch motiviert hat, quasi auf Blutparameter zu bestehen, weil letztlich, da mehren sich aktuell in der Literatur die Hinweise, dass eben bei einer Carnivore-Ernährung oder auch bei einer ketogenen Low-Carb-Ernährung allgemein, gerade bei fitten Leuten, die wenig Körperfett haben, dass da teilweise Cholesterinwerte extrem ansteigen. Da kommen wir dann noch dazu. Was auch interessant ist hier, CRP, der allgemeine Entzündungsparameter, ist auch signifikant gesunken bei den Teilnehmern, ne, von 1 auf 0,7. So, jetzt die deutsche Carnivore-Studie. Das Konzept war eben inspiriert von dieser Lennartz-Arbeit und analog habe ich dann mir überlegt, wir machen einen Fragebogen. Letztes Jahr habe ich das initiiert dann beim Carnivore-Konvent und Andrea hat sich freundlicherweise um die Rekrutierung gekümmert, hat ein bisschen Werbung gemacht in ihren Podcasts und so weiter. Auch hier war Einschlusskriterium, dass die Personen mindestens 18 Jahre alt sein sollten und mindestens 2 Monate auf Carnivore, also der Anspruch war nicht ganz so hoch wie in der amerikanischen Studie. Und was ich haben wollte, waren Blutwerte vor und während der Carnivore-Ernährung in Form von Laborbefunden. Dann, wie gesagt, es gab einen Fragebogen zum Ausdrucken und zum Ausfüllen. Und insgesamt haben sich dann eben 22 Teilnehmer gemeldet und davon hatten 20 Blutwerte. Ist jetzt natürlich im Vergleich zu den Amerikanern Faktor 100 weniger, ne? muss man schon sagen. Aber die Idee ist jetzt, vielleicht können wir im Anschluss noch kurz drüber reden, wenn jemand hier noch ist und nicht teilgenommen hat, aber hat zum Beispiel Blutwerte von vor der Ernährungsumstellung und jetzt auch aktuelle Blutwerte, wäre es natürlich schon interessant, die Studie nochmal quasi zu öffnen und noch ein paar Leute zu rekrutieren. Nein. Nein. Die Ernährung, wie die vorher ausgesehen hat, da komme ich jetzt gleich dazu, ist auch eins der Ergebnisse. Also es ist egal, von welcher Ernährungsform man kommt. Es ist auch ganz interessant zu sehen, wo die Leute eigentlich herkommen, bevor sie dann auf Carnivore geswitcht sind. Ja genau, jetzt in unserer Studie gab es 12 Männer, 55%, also leicht mehr Männer als Frauen. Alter 46 Jahre im Schnitt, 27 bis 62 war die Spannweite. Und bei 13 Personen gab es eine klinisch diagnostizierte Vorerkrankung, also im Prinzip eine chronische Erkrankung. Das ist immerhin mehr als die Hälfte. Also eine der Fragen im Fragebogen, die lautete so: Seit wann folgen Sie der carnivoren Ernährung in ihrer jetzigen Form? Und die mediane Dauer der Carnivore-Ernährung war dann 12,5 Monate. Mittelwert waren knapp 18 Monate und die Spanne von 1 bis 56 Monate. Obwohl jetzt 2 Monate eigentlich Einschlusskriterium war, es gab jemand, der unbedingt teilnehmen wollte und halt erst seit einem Monat auf Carnivore war und da auch dann Blutwerte hatte, habe ich gesagt, ja, ist okay, können wir mit reinnehmen. Dann aus welchem Hauptgrund haben Sie Ihre Ernährung auf Carnivore umgestellt? Das ist ganz interessant. Also Gesundheit ist tatsächlich bei mir mit 73% der Befragten der hauptausschlaggebende Faktor gewesen, die Ernährung umzustellen. Gefolgt von Neugierde, einfach bei 3 Personen. Dann bei einer Person Allergien, dann Ethik, was ich auch ganz interessant finde, dass man aus ethischen Gründen auf Carnivore geht. Und dann andere Gründe bei einer Person. Mit welcher der folgenden Ernährungsformen lässt sich Ihre Ernährung vor der Umstellung auf Carnivore am besten beschreiben? Also das ist jetzt das Thema, wie war die Ernährung vorher? Ja, bei den meisten war es eine ketogene Ernährung tatsächlich, aber gar nicht so viel weniger. Also 7 Personen kamen von der Keto-Ernährung und 6 Personen kamen von der Standardernährung, der ausgewogenen Ernährung, wie man so schön sagt. Dann 3 Personen von der Paleo- oder Primal-Ernährung. 2 Personen waren auf Low Carb oder Logi, sowas in die Richtung. 2 waren Vegetarier, 1 Veganer oder Veganerin und 1 Person hat intermittierendes Fasten angegeben. Dann das hier war eine Frage, mit welcher der folgenden Charakterisierung lässt sich Ihre Carnivore-Ernährung beschreiben? Und da war das Ergebnis, also 5 Leute haben gesagt, sie machen Raw Carnivore. 12 Leute haben es als ketogen klassifiziert. Da waren jetzt aber auch Mehrfachnennungen möglich. Ne? Also kann man ja auch beliebig kombinieren, das alles. 13, die Mehrheit, hat auch Milchprodukte mit reingenommen. Den Punkt habe ich aus irgendeinem Grund bis jetzt noch nicht ausgewertet. Das muss ich noch machen. Die allermeisten tatsächlich haben auch Innereien gegessen. Knapp die Hälfte hat auch Fisch dazu genommen. Dann 3/4 auch Eier und 1/3 ungefähr auch Honig dabei gehabt. Wie viel Gramm Fleisch und Innereien essen Sie an einem durchschnittlichen Tag? Hat jemand einen Schätzwert, was so im Durchschnitt rauskam? 300 Gramm. 300? Bietet jemand mehr? Also waren ja Männer und Frauen gemischt, ne? 100? Das war nur die Frage nach Fleisch und Innereien. Also das ist natürlich dann auch fettes Fleisch. Das ist ja schon gemeint. 600? Ja. Also 500 oder 600 Gramm sind gute Schätzungen. Ne? Spanne waren bis zu 1,2 Kilo. Das muss ein Sportler gewesen sein. Genau. Genau, dann gab es diese Frage hier. Innerhalb der letzten 3 Monate, wie beurteilen Sie die folgenden Kriterien im Vergleich zu der Zeit, bevor Sie die Carnivore-Ernährung begonnen haben? Das ist jetzt quasi genau analog zu der Lennartz-Studie, zu diesem Bar-Chart, die ich gezeigt habe, wie sich diese Kategorien der Gesundheit quasi verändert haben, besser, unverändert oder schlechter. Und da habe ich eine analoge Abbildung dann angefertigt. Alles, was grün ist, ist quasi der Prozentteil, der sich verbessert hat. Alles, was so blau, bläulich ist, hat sich nicht verändert. Alles, was rot ist, hat sich verschlechtert. Also man sieht, Verschlechterung gab es tatsächlich nur, haben tatsächlich nur in 3 Kategorien wurden die berichtet, immer auch nur von einer Person. Also im Prinzip hat sich bei fast niemand irgendwas verschlechtert, großartig. Manches ist ungefähr gleich geblieben, so ja, Gedächtnis zum Beispiel, mentale Klarheit, aber doch die Mehrheit haben signifikante, ja was heißt signifikant, aber haben Verbesserungen berichtet. Und wenn wir jetzt nochmal diese Grafik hier von Lennartz zum Vergleich heranziehen, dann sind die Ergebnisse schon sehr stimmig miteinander, finde ich. Also gerade hier Overall Health, was sich ja wirklich bei mehr als 90% verbessert hat, sieht man auch da drüben, 95%, ja, das ist sehr konsistent. Und auch viele andere Bereiche sind extrem konsistent mit dem, was Lennartz auch gefunden haben. In der Stichprobe, die halt 100 Mal größer war.
Entschuldigung?
Ja.
Wie war denn der P-Wert bei den Verbesserungen bei den Suchen?
Ja, kann ich nicht sagen. Weil eben, also, es gibt ja kein ich habe ja nicht irgendwie vorher bestimmte Parameter erhoben oder gemessen und danach gemessen, sondern es ist einfach eine subjektiv berichtete Einschätzung. Okay. Also da hätte ich vorher quasi irgendwie eine Metrik haben müssen, die ich mit einer Metrik danach vergleichen kann, um einen P-Wert zu berechnen. Genau, jetzt kommen wir zu den Blutwerten. Das ist halt für mich war das eigentlich das Spannendste, so was passiert mit den Blutwerten. Weil ich immer gerne auch in Blutbilder schaue, um quasi Hinweise zu kriegen über was läuft eigentlich im Stoffwechsel ab und wie ist die Physiologie eines Individuums. Es waren von 20 Teilnehmern, wie gesagt, Blutwerte verfügbar. Das Problem war halt, die haben mir ihre Laborwerte geschickt und es war immer eine breite Palette von Werten, aber teilweise waren die Werte vor der Ernährungsumstellung nicht mehr vorhanden, dann im Blutbild nach der Ernährungsumstellung und umgedreht. Sodass halt direkte Vorher-Nachher-Vergleiche dann nicht bei allen 20 Teilnehmern bei allen Werten möglich waren, sondern immer nur bei einer Subgruppe von Werten. Ja. Zum Beispiel ein kleines Blutbild gab es bei insgesamt 19 Leuten, wo man Vorher-Nachher-Vergleiche hatte. Da gab es überhaupt keine signifikanten Veränderungen. Also ich zeige die expliziten Werte jetzt nicht, weil es lohnt sich eigentlich nicht, weil das meiste hat sich tatsächlich kaum bis wenig geändert und war alles nicht signifikant. Auch die Leberwerte, die gab es halt, also GPT, Gamma-GT und so weiter. Von 8 bis 15 Teilnehmern konnte man da vorher, nachher Vergleiche ziehen, nicht signifikant. Kreatinin hat sich nicht signifikant verändert. Die Harnsäure, das ist auch interessant, ja, die ist nicht angestiegen im Schnitt, sondern wirklich eigentlich gleich geblieben. Ich glaube, vom Wert her sogar minimal gesunken. Während der Carnivore-Ernährung, was das Argument widerlegt, aus meiner Sicht, dass halt Fleisch die Harnsäure extrem nach oben treibt, was immer so behauptet wird. Ich glaube, dass da eben Fructose und eine Insulinresistenz wesentlich wichtigere Faktoren sind, wenn es um die Harnsäure geht. Hier die Mineralstoffe, keine Veränderung. CRP gab es leider nur von 7 Teilnehmern, Werte, die halt vor der Umstellung waren und während der Carnivore-Ernährung gab es keinen signifikanten Unterschied. HbA1c hat sich auch nicht verändert. Was sich aber verändert hat, waren die Cholesterinwerte, also die Blutfette. Und das war tatsächlich hoch signifikant. Also wir sehen hier Gesamtcholesterin vor der Umstellung in so einem Balkendiagramm. Dieser Strich hier, das ist immer der Median und die einzelnen Punkte sind die einzelnen Messwerte. Man sieht, dass das Cholesterin hier teilweise bis auf knapp 600 angestiegen ist bei einem Teilnehmer. LDL-Cholesterin auch signifikant gestiegen und das HDL auch, wobei das HDL nicht so deutlich war vom reinen Wert her. Die Triglyceride dagegen, Die sind vom Median sogar leicht angestiegen, war aber nicht signifikant. Und man sieht aber auch, dass hier war jemand mit sehr hohen Triglyceridwerten, der hat es geschafft, irgendwo da runterzukommen. Ne? Also das heißt, wenn wir hier den maximalen Triglyceridwert uns anschauen, dann haben wir schon im Großen und Ganzen eine Verbesserung.
Ja.
Was ja jetzt Triglycerid vergleichbar werden nur von 11 Teilnehmern. Ja. Der lässt sich ja ziemlich gut anschauen oder nachschauen, was die vorher für eine Ernährung hatten. Weil ich würde jetzt davon ausgehen, wenn es nicht signifikant ist, dass bei diesem N gleich 11 möglicherweise viele dabei waren, die vorher schon auf Keto waren. Das fände ich interessant.
Genau. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Guter Punkt. Ja. Aber trotzdem würde man da auch hier erwarten, dass die Leute, die eh schon Keto waren, warum steigt dann nochmal das Cholesterin?
Naja, du hast bei Cholesterin hast du Total Cholesterol hast du N gleich 14 und Triglyceride N gleich 11. Du weißt ja nicht, ob das die gleichen Leute sind. Ne?
Ja. Ja.
Also das würde ich mir anschauen und vielleicht mal separieren.
Ja, aber also ich selber war ja vorher Keto und meine LDL-Werte waren damals leicht erhöht und mit Carnivore sind sie dann extrem in die Höhe geschnellt. Und ich habe natürlich jetzt auch schon Werte wieder ein paar Jahre später, jetzt sind sie wieder sehr, sehr gesunken. Also ich hatte, glaube ich, zu Keto-Zeiten ungefähr 200, dann hatte ich zwischendrin fast 400 und jetzt bin ich wieder bei 180. Also nur so.
Und hast du die Carnivore-Ernährung auch verändert im Laufe der Jahre?
Nee, eben nicht. Das ist gleich geblieben. Also trotz Gleichbleiben der carnivore Ernährung ist diese LDL-Wert bei mir gesunken über die Jahre.
Ja. Das ist ein bekannter Vorgang.
Ja.
Also der wird auch aus dem USA immer wieder
so. Ach, und ich habe dich vergessen.
Macht nichts, können wir nicht. Ist nach der Geschichte noch spannender. Es gibt ja zum einen diese Hyper-Responder, die tatsächlich sportlich schlank und die dann unter Umständen, wo das explodiert. Ansonsten ist es offensichtlich tatsächlich so, der LDL-Wert geht rauf und dann geht er mit den Jahren wieder runter. Nicht so weit runter, dass man in dem bei uns verorteten, will ich mal sagen, medizinischen Standardbereich gerne hätte. Aber das hat offensichtlich diesen normalen Effekt. Und die Frage, die ich gestellt ist, habt ihr oxidiertes LDL mal gemessen?
Nein, das ist genau der Punkt, der immer auf der Strecke bleibt bei der Messung von Cholesterin, egal welcher Fraktion. Hausärztlich, internistisch, selbst Kardiologen schauen nicht nach oxidierten LDL.
Ja.
Es geht nur darum. Es geht nicht um absolute Veränderungen von Cholesterin. Die Ausnahme mit 600, da muss man glaube ich schauen, aber ansonsten, es geht um Silent Inflammation. Und wenn wir das betrachten, dann können wir eigentlich sämtliche andere Cholesterinmessungen außer Acht lassen. Deshalb muss man unbedingt prospektiv oxidiertes LDL und dann den Verlauf und eben nicht nur CRP, sondern High-Sensitive CRP.
Ja. Genau.
Mit diesen beiden Parametern kriegst du das wirklich gut analysiert. Mehr braucht man nicht. Ja. Ich würde immer den Roma-Index noch dazu nehmen, dass wir wissen, wie ist eben auch die Insulinresistenz vorher, weil das HbA1c ist da viel zu schwach.
Ja.
Und insofern wäre es spannend, das jetzt quasi vielleicht prospektiv mit einigen Teilnehmern zu ergänzen.
Mhm.
Und wo man dann wenige isolierte Parameter auch anfordert und vor und nach und also während das auch monitort. Weil das hier ist jetzt erstmal nur ein Fragezeichen bei einer kleinen Gruppe. Muss man die Subfraktionen sich anschauen und dann wird die Zahl halt so klein, dass man am Ende schwer interpretieren kann.
Klar. Also prospektive Studien wären extrem wünschenswert, stimme ich zu. Man muss halt irgendwo mal anfangen, wenn man das Thema Carnivore jetzt angehen möchte, wissenschaftlich. Und sowas kann wirklich nur den Anfang bilden und dass man eben auch Hypothesen generiert, um zu sagen, was steckt wirklich hinter diesem Anstieg des Cholesterins. Und wir müssen eigentlich wirklich genauer hinschauen, oxidiertes LDL.
Das nennt sich dann Subgruppenanalyse, soweit ich weiß.
Das brauchen wir gar nicht, das ist viel zu teuer. Das zeigt wirklich nur das oxidierte LDL.
Ja.
Und das andere noch
High-Sensitive CRP oder ultrasensitive CRP. Diese beiden Parameter sind auch vergleichsweise billig. Das ist also nicht wirklich aufwendig. Ich kann jedes Labor auch machen.
Wie heißt das nochmal bitte? Ultra?
Ultrasensitive oder High-Sensitive CRP.
HS. Klein H, klein S.
CRP.
Klein H, klein S, CRP, dann groß, groß C, groß.
Es scheint so zu sein, dass hier der Wissensstand der Gruppe etwas unterschiedlich ist.
Möchte jemand einen kurzen Abriss darüber geben, was das ist? Ox-LDLs, Libokrin, Subklassenbestimmung, VLDLs, HCRP. Weil wir reden gerade darüber, aber ich habe, also man sieht, dass einige Leute vielleicht nicht wissen, was das ist.
Genau, ich habe einen Artikel auf meiner Webseite, zumindest was das LDL anbetrifft, der heißt LDL bei Low Carb ist nicht gleich LDL bei High Carb. Und da habe ich das beschrieben mit dieser Oxidation.
Genau, den meine ich. Ja. Das habe ich mal mit der Subgruppenanalyse.
Einfach in meine Suchmaske LDL eingeben und dann kommt es raus. Und da steht es mit dieser Subgruppenanalyse, während die Elke uns inzwischen aufgeklärt hat, dass Lipoprotein A auch ein guter Marker ist. Mhm.
Ja, also. Weil, wenn ich das ergänze, glaube ich, es ist ein genetischer Marker, der ist Cholesterin unabhängig und wenn der einmal negativ ist, steigt er auch nicht an. Das heißt, wenn ich einmal den messe, und das wäre natürlich auch eine Idee, da von vornherein zu differenzieren, wenn ich den Marker LPA mitlaufen lasse und weiß, ich habe eine LPA-negative Gruppe, dann ist die auch kardiovaskulär primär nicht automatisch gefährdet wie jemand, der genetisch ein hohes LPA hat. Da gibt es Leute, die müssen wirklich alle zwei Wochen zur Dialyse, weil der Wert über 1500 ist. Und da ist ein hohes Schlaganfallrisiko in der Familie, auch ein hohes frühes, junges Herzinfarktrisiko. Insofern, das wäre wichtig, dann auch nochmal im Sinne der Aufklärung, die einzelnen Menschen ein bisschen zu leiten, zu motivieren und dann auch aufzuklären, weil sonst, wenn wir es von Kardiologen hören, da ist es ja sowieso nur alles böse und alles schrecklich und alles negativ. Hier müssen wir allerdings sagen, dass das nicht parallel geht mit diesem Cholesterin, vermeintlichen Cholesterinrisiko. Das sind zwei unterschiedliche. Da gibt es mittlerweile viele neue Risikomarker und das würde natürlich, wenn man prospektiv arbeitet, Sinn machen, mehrere von diesen kardiovaskulären Markern einfach zu messen, dass man sich nicht vorwerfen lässt, dann, wenn man eine Studie macht, man würde das alles verdrängen und ignorieren, das Risiko besteht nicht. Weil jemand, der mit 600er Cholesterin durch die Gegend läuft, da muss man schon genau hinschauen, das muss man ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht verdrängen.
Ja, ja, ich denke mal, die meisten Kardiologen, die gucken halt nur drüber.
Klar.
Ja, was ich sagen würde, was du bei einer prospektiven Studie unbedingt mit reinbringen solltest, ist das APG, weil das ist der Marker, der absolut beste ist, um das Risiko wirklich darzustellen, wenn wir von einem Cholesterin sprechen können und wollen.
Wirklich unabhängig von den Cholesterin.
Ja, es ist wichtig, wenn du so hohe Cholesterinwerte hast, ob das LDL oder Gesamtcholesterin, um wirklich zu wissen, wie hoch ist die Partikelanzahl. Du wirst über das ACOB bestimmt. Die Partikelanzahl ist das, was das Risiko, das Atherosklerose-Risiko am meisten triggert. Ja? Dann kann man sich, wenn man es gut interpretieren kann, eine LDL-Subklassenanalyse meistens ersparen. Weil wenn du siehst, dass die Diskrepanz zwischen dem LDL-Cholesterin, wenn es sehr hoch ist, und das ApoB aber relativ dazu gesehen niedrig, dann weißt du schon, okay, ich habe eher größere Lipoproteinpartikel, also diese Large Buoyant, diesen Phänotyp, der weniger als jetzt bei einem metabolischen Syndrom oder bei einem Diabetes das Risiko viel weniger prägt für eine Atherosklerose. Also das wäre meines Erachtens super wichtig, weil natürlich haben wir in den letzten 50, 60 Jahren uns nur auf Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin berufen. Aber das heißt ja nicht, dass wir neue Studien deswegen trotzdem nur mit diesen Markern machen sollten.
Ja, man neigt halt sehr zum Reduktionismus in der
Medizin. Ja, das würde ich halt nicht reduzieren.
Ja, ja, genau. Ja. Aber der Unterschied zum metabolischen Syndrom ist halt, beim metabolischen Syndrom haben wir sowohl hohe LDL-Spiegel, also auch dann eher niedrige HDL und hohe Triglyceride. Und das ist ja hier ein Trend, also hier steigt ja auch das HDL mit an und die Triglyceride, wie gesagt, also die hier die höchsten Werte hatten, die haben sie auf jeden Fall auch verringern können.
Triglyceride sind auch stärker von Kohlenhydraten abhängig.
Genau.
Und die Partikelgröße ist der atherogene Index dann beim Cholesterin. Also okay, die Risiko hängt von der Partikelgröße ab.
Um es ein bisschen komplizierter zu machen, LDL ist stark altersabhängig. Das heißt, das wissen die meisten Leute, übrigens auch die meisten Kardiologen nicht, aber LDL, anders als HDL, verändert sich mit dem Alter. Das heißt, es geht und es ist geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Zum Beispiel pubertierende Jugendliche haben einen ganz niedrigen LDL-Spiegel, Das geht dann vor allem über Frauenpost, die noch mal aufgeschrieben und dann fällt dann wieder ab. Also ich habe dazu eine Studie aus Belgien mit über 1 Million Teilnehmer, wo man das sehr schön zeigen kann. Also insofern, LDL ist wirklich per se ein Wert, der relativ problematisch ist. Und wenn ich so eine kleine Gruppe habe, kann ich das ja noch nicht mal danach
erreichen. Ja, hätten wir hier 2000 Teilnehmer, könnte man eine schöne Regressionsanalyse rechnen und solche Faktoren mal beleuchten, was sie für einen Einfluss haben.
Also ich habe hier jetzt die Cholesterinveränderung nochmal als Veränderung quasi aufgetragen, wo man halt nochmal schön sieht, wie weit die jetzt ansteigen. Gesamtcholesterin halt so um die plus 60 im Median und ja, entsprechend hier LDL, HDL. Und die Triglyceride, wie gesagt, der Median ist leicht angestiegen, aber doch viele haben ihren Wert teilweise beträchtlich senken können. Genau, ich habe dann nach diesen Lean Mass Hyperrespondern auch gesucht in einem kleinen Kollektiv und habe 2 ausfindig machen können. Also es gab 2 Individuen mit einem LDL-Cholesterin größer 200, HDL größer 80 und Triglyceriden von weniger als 70 Milligramm pro Deziliter. Und die werden eben mittlerweile in der Literatur als Lean Mass Hyperresponders beschrieben. Und in der Tat, der Body Mass Index von den beiden war ja, auf jeden Fall lean. Ja. Und das ist eben ein Thema, was gerade auch jetzt die letzten 2-3 Jahre, insbesondere von dieser Arbeitsgruppe hier von David Feldman und Nicholas Norwitz, extrem nach vorne getrieben wird, weil die haben da wirklich was aufgespürt, was vor 5 Jahren quasi noch niemandem bekannt war. Es gibt eben eine Gruppe von Individuen, meistens schlank, meistens sehr sportlich, athletisch, die, wenn sie auf Keto oder Carnivore gehen, mit einem extremen Anstieg reagieren können, was die Cholesterinwerte betrifft, gleichzeitig aber niedrige Triglyceride haben und auch meistens sehr insulinsensitiv sind. Also eigentlich so der Prototyp von einem fitten, gesunden Menschen darstellen. Und da ist halt die Frage, was passiert eigentlich bei denen physiologisch? Und das ist jetzt ein Erklärungsmodell, was Norwitz und seine Kollegen da veröffentlicht haben. Das nennt sich die Lipid Energy Model, danke. Genau, also die Idee ist eben, dass wenn jetzt bei einer Ernährungsform, die sehr kohlenhydratreduziert ist, wie jetzt Carnivore-Ernährung, Glykogenspeicher in der Leber entleert werden. Dadurch wird der Leptinspiegel gesenkt, gleichzeitig ist auch Insulin ja niedrig, weil eben der Blutzuckerspiegel relativ konstant auf einem niedrigen Niveau ist. Und das führt eben dazu, dass im adipösen Gewebe die hormonsensitive Lipase, das ist ein Enzym, was quasi die Rekrutierung von Fettsäuren sicherstellt, dass die aktiviert wird, also hochreguliert wird. Dadurch werden dann nicht esterifizierte Fettsäuren freigesetzt, die natürlich jetzt Geweben wie der Muskulatur als Energieträger dienen, die aber auch wieder zur Leber wandern. Und die Leber baut diese Fettsäuren dann ein in Triglycerid-Moleküle und baut die in Very Low Density Lipoprotein-Partikel ein, diese VLDL-Partikel. Also genau, steht hier VLDL. Die werden aus der Leber ausgesondert und wandern zu Geweben, die sie dann auch wieder umsetzen. Und bei der Umsetzung werden aus diesen VLDL-Partikeln werden quasi LDL-Partikel. Und deswegen steigt das LDL an. Und gleichzeitig werden dabei auch Oberflächenmoleküle freigesetzt, wie zum Beispiel Cholesterin, was dann wieder von HDL-Partikeln aufgenommen wird. Dadurch steigt auch gleichzeitig das HDL-Cholesterin an. Und das ist eben jetzt so ein Erklärungsmodell, was eigentlich diesen Phänotyp relativ gut erklärt. Hier haben wir es nochmal im Detail. Also diese VLDL-Partikel, die aus der Leber sezerniert werden, die enthalten Triglyceride. Und dann gibt es dieses Enzym Lipoprotein-Lipase. Das sorgt dafür, dass diese Triglyceride wieder zerlegt werden in einzelne Fettsäuren und im Zielgewebe dann eben als Energieträger zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig werden aus diesen VLDLs dann die LDL-Partikel und es werden dabei diese Surface Remnants, also Oberflächenüberbleibsel frei und dazu gehören eben Cholesterin oder auch Phospholipide, die werden von HDL-Partikeln aufgenommen und dadurch steigt auch das HDL gleichzeitig an. Ja. Und weil eben die Triglyceride im Blut dann auch alle verpackt sind und nicht frei rumschwirren, sind auch die Triglyceridspiegel niedrig bei den Personen. Also das wäre jetzt so ein Erklärungsmodell, was eigentlich mit ziemlich viel Daten auch gut belegt ist. Genau, und damit komme ich jetzt zur Zusammenfassung. Also immer mehr Menschen versuchen eine Carnivore-Ernährung bzw. stellen langfristig auf eine solche um. Allerdings gibt es halt wenig Daten hinsichtlich der metabolischen und gesundheitlichen Effekte dieser Ernährungsform. Und wir haben jetzt mit der Studie mal auch so einen Versuch unternommen, ein bisschen beizutragen, eben Daten zu sammeln durch eine Befragung. Und haben eben bisher erst sehr kleine Fallzahlen erreicht. Vielleicht können wir das noch ein bisschen verbessern. Aber wir haben doch ein paar Ergebnisse bekommen, vor allem insbesondere bezüglich der Cholesterinwerte, die schon auf signifikante Effekte hindeuten. Genau, also wie gesagt, ich hab auch ein paar dieser Fragebögen jetzt nochmal dabei ausgedruckt, wenn hier jetzt jemand ist, der noch nicht teilgenommen hat und der sagt, ich würde gerne an der Studie noch teilnehmen. Ich würde die tatsächlich jetzt nochmal aufmachen, um einfach nochmal mehr Daten zu sammeln. Und im Idealfall hätte man auch noch Blutwerte von vor der Umstellung und jetzt Blutwerte, die relativ aktuell sind, oder man entschließt sich dazu, jetzt die nächsten paar Wochen vielleicht nochmal zum Arzt zu gehen und sich Blutwerte abnehmen zu lassen, dass wir dann solche Vorher- und Nachher-Vergleiche durchführen können. Gut, vielen Dank.
Ich wollte jetzt bloß noch mal kurz aufgreifen, ob ich das richtig verstanden habe, was ich jetzt hier erfahren habe und was ich so schon wusste, dass es eben von dem LDL zwei Partikelgrößen gibt und das Große hat eben mit Transport zu tun auch, so habe ich mir jetzt mal gemerkt, und das Kleine ist eben das Oxidierte, wie ich jetzt erfahren habe, wo dann auch schlechter ist. Und deswegen kann man über die Partikelanzahl, wenn es viele kleine sind, dann ist die Anzahl höher, dann weiß man, es ist schlecht. Und wenn es die Anzahl geringer ist, dann heißt es, es sind mehr größere Partikel dabei und das ist dann wieder das Transportpartikel. So. Das habe ich mir so von der Subgruppenanalyse gemerkt und jetzt zusammengefasst mit dem, was ich hier gehört habe. So. Genau, vielleicht willst du was drauf sagen?
Kann man versuchen, das kurz zusammenzufassen. Plasma Verweildauer haben. Das bedeutet, die docken schlechter an den Rezeptor an der Leber an und werden nicht so schnell und nicht so gut wieder in die Leber zurückgeholt. Ja? Die können auch ihre Lipide, wenn sie Triglyceride haben, nicht so gut an dieser Lipoproteinlipase abgeben. Das heißt, je ungesünder der Stoffwechselzustand ist, also je mehr ins diabetische Muster, je mehr diese kleinen LDL-Partikel vorhanden sind, desto mehr kann man sich das vorstellen wie ein Stau auf der Autobahn. Ja? Und die Plasmaverweildauer ist ein ganz wichtiger Punkt dahingehend, wie diese Lipoproteinpartikel sich verändern, also oxidieren, mehr inflammatorische Zytokine, also mehr inflammatorische Botenstoffe in sich tragen, etc. pp. Ja?
Das ist ja grundsätzlich das, wie sich auch gesagt hat, die Großen sind besser und die Kleinen sind schlechter.
Genau.
Okay, ja.
Genau. Hat nicht aber unbedingt nur was mit, du hast es irgendwie mit Sport assoziiert, glaube ich. Hat jetzt nicht, nee?
Nee, mit der Oxidation.
Habe ich das falsch, dann habe ich das falsch
gehört. Mit der Oxidation.
Die Kleinen oxidieren eigentlich, wie du es auch gerade gesagt hast, und dass das dann schlechter ist.
Sind durch die Plasmaverweildauer anfälliger dafür, genau. Ich persönlich, also ich will jetzt, ich habe bestimmt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, meine Erfahrung ist, dass das oxidierte LDL zu messen bedingt Sinn macht, sage ich mal.
Also, das bedeutet für mich jetzt, dass man es über die Anzahl bestimmen kann und dass dann das auch eine Aussage so.
Dass das auch schon eine hohe Aussagekraft hat? Genau.
Einfacher dann, ja.
Genau. Und sobald
wie die Andrea gesagt hat, dieses Lipoprotein klein a, das ist nochmal ein extra Cholesterinmarker, sage ich mal, der genetisch festgelegt ist tatsächlich. Und sobald der erhöht ist, ist die Sache mit dem oxidierten LDL sowieso relativ hinfällig, weil dieses Lipoprotein klein a, das oxidiert sowieso viel schneller und sehr gerne. Und deswegen ist es so ein hoher Risikofaktor. Ja.
Da wäre jetzt mal, ich habe auch eine Frage dazu. Wenn jetzt das Lipoprotein klein a sehr hoch ist, ist es dann völlig irrelevant, wie hoch die anderen Cholesterinwerte sind?
Nee, ne? Mitnichten.
Und im Gegenteil, wenn jetzt jemand ein sehr niedriges Lipoprotein klein a hat, würde man dann sagen, es ist egal, wie hoch dein Gesamtcholesterin ist. Also gibt es da schon auch eine Interaktion. Und die sind nicht unabhängig voneinander.
Doch, die sind in dem Fall unabhängig voneinander. Ich kann dir sagen, wie das schulmedizinische Vorgehen ist, was auch bedingt natürlich auf wissenschaftlichen Daten beruht, ist folgendes: Bei einem hohen Lipoprotein klein a, was wir im Moment noch nicht medikamentös senken können, das wird aber kommen, spätestens in 2 Jahren, ist die Prämisse, die übrigen Lipoproteinpartikel, heißt LDL, VLDL-Partikel, maximal möglichst zu senken. Weil es so ist, selbst wenn man ein, sag ich mal, Skyrocket-Lipoprotein klein a hat, dann ist die Partikelanzahl dieser Lipoprotein klein a-Partikel immer noch deutlich, deutlich niedriger als die der anderen ApoB-Lipoproteine. Ja, das heißt, maximale Reduktion der ApoB-Partikel und maximale Reduktion der anderen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Heißt also Insulinresistenz, Diabetes, Bluthochdruck vor allem. Ja.
Genau. Und bei jemandem, der ein sehr niedriges Lipo-LPA hat?
Da ist natürlich der Risikofaktor nicht da und bleibt aber je nach Höhe des Gesamt- oder LDL-Cholesterins dieser Faktor ja trotzdem bestehen. Ja. Unabhängig davon, dass ich jetzt keine Diskussion aufmachen will, wie sehr das dazu beiträgt.
Okay. Ja.
Was mir gerade noch einfällt, ist die spannendste Frage ja überhaupt, wenn es auch um die Gruppe der Lean-Mass-Hyper-Responder geht. Also nur so als Zukunft, falls du das zu deinem Lebensprojekt machen möchtest. Fände ich es wirklich super, super spannend. Und ich weiß, dass in der Gruppe um Norwitz und Feldman und den Adrian Sotomota das auch gemacht wird, diese Lean Mass Hyperresponder Langzeit weiter zu verfolgen, und zwar mit Kalkscore-CTs. Mhm. Weil das ist die entscheidende Frage, die wir uns ja stellen.
Aber da gab es doch jetzt schon eine erste Auswertung, dass es eben keine Korrelation gibt.
Aber die Zeitspanne ist nicht lang genug. Mitnichten lang genug. Ja.
Sonst machen wir das im Notfall in den Ausblick. Ne? Also was alles spannend wäre.
Genau. Die Frage ist ja, wer bleibt wirklich strikt bei der Ernährung, wenn er erfährt, mein Cholesterin ist jetzt auf 800? Wer macht das weiterhin strikt über Jahre, nur um dann nach 5 Jahren einen neuen Kalkscore zu bestimmen? Ich bezweifle, dass es da viele Leute geben wird.
Ich habe da eine Idee zu diesen Lean Mass Hyperrespondern. Den müsste man doch eigentlich zuhauf bei Naturvölkern finden, wie bei den Maasai.
Der Gedanke kam mir auch gerade. Ich weiß, dass die Maasai eher niedrigere Cholesterinwerte haben von den Studien, die ich kenne. Das ist natürlich jetzt schon irgendwie ein Paradox. Ja. Hm. Also vielleicht gibt es da doch genetische Einflussfaktoren, irgendwelche Polymorphismen bei bestimmten Individuen. Also das halte ich für am wahrscheinlichsten, dass das irgendwie über Polymorphismen mitbestimmt wird. Das sind im Prinzip Genmutationen.
Nee, das stimmt nicht mit den Genmutationen. Sorry. Bitte? Die Genmutationsthese wurde ausgeschlossen. Wenn Maasai eine westliche Diät annehmen, verändern sich die Cholesterinwerte genauso.
Nee, ich meine bei den Lean Mass Hyperrespondern, dass die bestimmte Polymorphismen...
Ja, aber wenn wir uns die Maasai als Beispiel nehmen, wenn jemand eine solche Ernährung hat, und was machen denn die LDL-Partikel auch? Das ist ja auch ein Reparaturprozess im Körper, und wenn der Reparaturprozess abgeschlossen ist, senkt der Körper auch die Blutwerte wieder. Und die Maasai haben ja keine Beschädigungen, die sie reparieren müssen, weswegen sie wieder angepasste Cholesterinwerte haben. Genau, also wenn wir uns jetzt als neue Carnivore, 20 Jahre Carnivore ernähren, werden sich unsere, das hat vorhin auch vorhin schon mal jemand erklärt, die gehen auch wieder runter. Das heißt, es ist quasi eine Antwort auf vom Körper auf die Schädigungsprozesse durch die Insulinresistenz etc., weil die Insulinsensitivität der Zelle oder das Mitochondrium kann sich ja nicht in so kurzer Zeit reparieren. Also wenn ich, sage ich mal, 25 Jahre lang standardamerikanische Diät hatte, ist ja mein Mitochondrium stark beschädigt. Und aber der Reparaturprozess dahinter ist ja auch noch gar nicht vollständig verstanden.
Aber dann würde man doch dieses Phänomen eher bei metabolisch kranken Leuten beobachten, nicht bei metabolisch gesunden. Aber wir beobachten es ja bei metabolisch gesunden Leuten.
Fehleinschätzung meiner Meinung nach. Weil das sind Leute, die auf dem Weg sind, gesund zu werden. Die sehen schlank aus. Aber die Parameter sind ja nicht gesund in dem Sinne. Die entwickeln sich nur gesund. Und der Körper reagiert darauf und hat jetzt quasi die Möglichkeit zu reparieren. Und macht das auch. Richtig, weil sie fit sind, weil sie Sport treiben. Und, aber der Körper muss ja trotzdem Energie gewinnen. Und das ist quasi eine Antwort auf das, okay, mit über Insulin und Zucker kann ich es nicht. Also selbst wenn der Körper Glykogen produziert, kann er das nicht adäquat als Energietransport benutzen. Er greift also vermehrt auf das Fett zurück. Das ist aber noch nicht adaptiert, weil das Mitochondrium ja noch nicht adäquat angepasst ist. Also die wenigsten von uns können über einen längeren Zeitraum vollständig Leistung abrufen, beim Fasten zum Beispiel. Das entwickelt sich ja erst. Wäre jetzt mein Erklärungsmodell, das ich auch so in der Forschung schon ansatzweise gesehen habe.
Ja. Immer zurück auf LDL als Reparaturmechanismus vom Körper, ja. Um bestimmte Sachen wieder aufzuwischen, was kaputt gegangen ist im Blutgefäß. Und dafür sind die LDL da. Und das ist eigentlich diese gute und schlechte Cholesterine, das sind ja keine Cholesterine, sondern Lipoproteine. Der Begriff ist total verkehrt. Und allein schon durch die Pharmaindustrie das Ganze geprägte, damit man Statine verschreiben kann, dass man hoch und runter, es ist alles richtig. Der Körper in seiner unendlichen Weisheit, wenn man sich richtig ernährt, weiß genau, was damit zu tun ist. Manchmal braucht man mehr, manchmal braucht man weniger. Aber das sind Entzündungsprozesse in den Blutgefäßen, die LDL reparieren. Und HDL ist ganz was anderes. Der verkehrt in die andere Richtung. Hat mit diesen Reparaturprozessen nichts zu tun.
Nur noch ganz kurz dazu, du hast mir eine Steilvorlage geliefert, Surya, weil ich auch finde, es wird ein Schritt vergessen. Man muss sich erstmal die Funktion und Bedeutung zum Beispiel von den unterschiedlichen Cholesterinen angucken. Was machen die denn eigentlich? Also ich glaube auch, dass nichts irgendwie sinnlos im Körper passiert. Und wenn man weiß, genau wie du das gesagt hast, dass Cholesterin eigentlich, gerade das, ich glaube das LDL, eine Schutzfunktion hat, dann versteht man das vielleicht eher.
Aber wieso lässt sich dieser Phänotyp dann mit 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag zusätzlich sofort umkehren? Wenn es jetzt wirklich Reparaturprozesse wären, würde ich nicht erwarten, dass die komplett umgedreht werden, wenn ich nur 50 Gramm zusätzliche Kohlenhydrate oder 8 Oreo-Cookies.
So wie's. Also bei denen bin ich jetzt auch noch gar nicht, aber ich finde so überhaupt, dass man sich erstmal anguckt, okay, was macht das Cholesterin so, weil da haben wir, wie Surya ja schon gesagt hat, ganz falsche Vorstellungen. Also dass Cholesterin ja auch für etwas beschuldigt wird, was ja eigentlich nur ein Folgeeffekt ist, um zum Beispiel zerstörte Gefäße wieder zu reparieren.
Also ich finde die Hypothese sehr spannend. Mit dem starken Anstieg und der noch nicht möglichen guten Fettoxidationsadaptation über die Mitochondrien. Also das nur, ne, finde ich gerade spannend und kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist, weil wir ja auch wissen, dass Fettadaptation nichts mit Ketoadaptation zu tun hat und dass eine Ketoadaptation locker 18 Monate, 2 Jahre dauern kann, bis man da wirklich drin ist, bis es den Mitochondrien gut geht, bis wir eine gewisse Masse davon wieder haben, etc. pp. Aber genau das, was du sagst, ist, dass die Lean Mass Hyperresponder, wenn sie wieder Kohlenhydrate zu sich nehmen, genauso wieder runtergehen. Und deswegen bin ich auch skeptisch bei der Frage oder bei der Aussage mit den Urvölkern, weil die sich ja nicht zwingend Keto-Karnivor ernähren. Ja? Also viele ursprüngliche Völker essen zum Beispiel Honig, das tun die nicht ohne Grund. Ja? Das tun die genauso, warum Tiere Fructose, Früchte, Honig und sonst was fressen, nämlich um ihr Fettspeicherprogramm zu aktivieren, ja, und für schlechte Zeiten. Und die ursprünglich lebenden Völker, die haben auch mal schlechte Zeiten, ja, um dafür gut gerüstet zu sein. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob wir bei der Frage nach den Ursachen oder den Mechanismen uns unbedingt zu sehr auf die ursprünglich lebenden Völker berufen können.
Ja, die ursprünglich lebenden Völker heute müssen ja auch getrennt sehen von dem, wie der Mensch sich entwickelt hat, evolutionär gesehen, weil die Umweltbedingungen heute ganz anders sind. Es gibt keine Megafauna mehr. Wir wissen, dass wir früher Jagd gemacht haben auf die größten Landsäugetiere über mehrere Millionen Jahre. Und die sind aber im Laufe der Jahrmillionen ausgestorben und gibt es heute halt nicht mehr. Deswegen sind Urvölker darauf angewiesen, kleine Tiere zu jagen, aber auch die Nahrung zu ergänzen durch mehr pflanzliche Ernährung. Von Isotopenanalysen weiß man, dass zum Beispiel der Homo sapiens vor 100.000 bis 40.000 Jahren an der obersten Spitze der Nahrungskette stand und vermutlich halt mehr Karnivor war als die meisten Karnivorentiere wie Wölfe und Hyänen und so weiter. Also das ist, denke ich, wie sich Naturvölker heute ernähren, ist eher eine Folge der ökologischen Gegebenheiten, dass sie gezwungen sind, mehr pflanzliche Nahrung aufzunehmen. Aber das Argument mit dem Honig ist völlig einleuchtend. Also wenn ich in der Natur bin und ich finde ein Honignest, natürlich werde ich das plündern, ja, weil es schmeckt gut und es gibt Energie, und aber es waren halt, denke ich, immer nur Phasen. Und der Mensch hat ja auch im Vergleich zu vielen anderen Säugetieren eine extrem gute Ketonkörperproduktionskapazität. Also ein Bär im Winterschlaf oder ein Eichhörnchen im Winterschlaf, die kommen auf Werte von 1 bis 2 Millimol höchstens. Aber wenn wir auf eine Ketoernährung gehen, kommen wir schon auf Werte von, wenn wir es richtig machen, 3 bis 4 Millimol, wenn wir fasten sogar 8 Millimol. Also es zeigt schon, dass wir da auch echt im Laufe der Evolution sehr ketogenen Stoffwechsel ausgeprägt haben. Und das wohl nicht ohne Grund. Ich meine, unser Gehirn braucht es ja auch.
Darf ich noch mal ganz kurz? Ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema mit den LDL-Partikeln und dem LDL-Cholesterin zurückgehen. Diese Begriffe werden hier sehr gerne durcheinandergebracht. Also das LDL-Cholesterin ist die Füllmenge des LDL-Partikels, die wir unterscheiden. Also ApoA oder ApoB sind das Partikel, das Ox-LDL oder das VLDL. Das LDL-C ist die Füllmenge des LDL-Partikels. Das bedeutet noch nicht, dass ein Lean Mass Hyperresponder unbedingt auch mehr Partikel hat. Das Partikel ist nur gefüllter. Das heißt, das ist auch nochmal ein wichtiges Kriterium als Unterschied, um zu gucken, okay, habe ich diese Erhöhung der Partikeldichte, die wiederum mit Atherosklerose-Risiko assoziiert wird, während die reine Füllmenge des Partikels eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Also wenn wir Verkehr nehmen, gucke ich einmal, wie viele Busse habe ich und wie voll sind die. Aber die Busmenge und der Zustand des Busses ist wichtiger als die Füllmenge des Busses. Das ist relativ wichtig zu unterscheiden, weil das wird hier immer, oder das wurde hier relativ viel immer in einem Topf und als ein Wort benutzt. Aber der Unterschied ist sehr groß. Eigentlich interessieren uns die Partikelgröße und die Partikelmenge mehr als die Füllmenge des Partikels. Ja, das bedeutet, wir wissen gar nicht, ob hohe LDL-Cholesterinwerte überhaupt einen Effekt haben und wenn ja, welchen. Das wird immer nur so angenommen. Ne? Ansel Keys kennen wir ja alle und seine Studie, aber wir wussten noch nicht, warum das entscheidend sein soll. Bei den Partikeln durch die Schaumzellbildung und das Einlagern wissen wir, was der Effekt ist und was das macht in der internen Membran der Arterie. Ja, also das ist schon, deswegen würde ich auch mit dem, wir brauchen keine Ox-LDLs zu bestimmen, würde ich ein bisschen widersprechen. Ich finde, wir brauchen die schon in der Praxis immer zum Gucken, weil es ein Top-Marker ist. Also was mein Cholesterin macht, das geht links, rechts, hoch, runter, aber wie viele potenziell gefährliche Partikel habe ich im Blut? Finde ich sehr viel interessanter und dass man das auch unterscheidet. Ja? Also euer Cholesterin ist nicht das, was am Ende in der Arterienwand sitzt, sondern es ist das Partikel, wo das Cholesterin drin sitzt. Das nur noch mal so am Rande.
Also ich will jetzt nichts über LDL fragen, weil davon war schon genug gesprochen. Ich möchte Rainer als Sportler jetzt fragen, wie er zu Gebrauch von Kohlenhydraten steht. Weil ich weiß, dass er Sportler ist, macht olympische Sportarten, so wie Reißen und Stoßen und Triathlon. Und mich würde interessieren, wie wie er den Einsatz von Kohlenhydraten, besonders bei den Sportlern, sieht. Da die Geister scheiden sich da in dieser Frage. Und eine Sache, die ich noch hier aussprechen möchte. Ich habe mit Rainer Clement ein Interview gemacht. Heute ist es ausgestrahlt auf meinem YouTube-Channel. Und wer mehr von Rainer erfahren möchte, kann das gerne auf meinen Kanal gehen und ja, sich das Interview anschauen. Da haben wir sehr viele Fragen besprochen. Und ja, Boris Karsten. Ja, da behandle ich auch Cardio-Themen in Kombination mit Sport, Bodybuilding. Ich komme ja selber aus Bodybuilding. Aber ich will jetzt nicht zu viel Werbung für mich selbst machen. Ich möchte jetzt was von Rainer wissen.
Das ist schwer sagen. Das hängt davon ab, welches Leistungsniveau man anstrebt und wie man individuell auch vom Stoffwechsel her drauf ist. Ich denke, Kohlenhydrate haben durchaus auf jeden Fall ihre Berechtigung im Sport, vor allem im Leistungssport, weil sie eben halt auch Regeneration fördern können und Energie liefern für intensives Training. Also sowohl vom energetischen Standpunkt als auch von einem regenerativen Standpunkt aus. Weil Glucose ist ja nicht nur ein Energieträger, sondern Glucose, es gibt ja diesen Nebenweg aus der Glykolyse in den Pentose-Phosphatweg, wo dann halt auch der...
Der dient unter anderem dazu, Glutathion, durch die Antioxidantien in der Zelle zu regenerieren, was sehr nützlich ist, wenn man sich den Sport betreibt, oder auch neue RNA- und DNA-Bausteine herzustellen, was auch sehr nützlich ist, wenn man eben viel
Muskelverschleiß zum Beispiel hat. Von daher hat da Glucose schon ihre Berechtigung. Und ich finde es immer problematisch, wenn man dazu neigt, Dinge immer nur schwarz oder weiß zu sehen. Also Glucose ist physiologischer Energieträger als auch Ausgangssubstanz von, wie gesagt, anderen Stoffen, die dann im Pentose-Phosphatweg zum Beispiel hergestellt werden. Und von daher durchaus berechtigt, wenn ein Sportler sich halt gut fühlt, wenn er mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt und dadurch halt auch merkt, dass seine Leistung dadurch verbessert wird. Also ich persönlich, ich kenne viele Leistungssportler auch auf sehr hohem Niveau und ich habe noch keinen kennengelernt, der sich jetzt ketogen ernährt hätte. Weil halt in der Praxis zeigt sich schon, dass die Kohlenhydrate da definitiv einen Vorteil bieten. Aber es ist immer, man muss auch unterscheiden, mache ich jetzt zum Beispiel Keto oder Carnivore aus therapeutischen Gründen, weil ich eine chronische Erkrankung habe, dann muss halt ein Leistungssport vielleicht hinten anstehen. Ja, das ist halt schwer vereinbar. Aber wenn ich gesund bin und Leistungssport betreiben möchte, fahre ich jetzt aus meiner Erfahrung und aus der, die ich von anderen kenne, fahre ich besser, wenn ich Kohlenhydrate mit reinnehme. Aber es geht auch jetzt gut, wenn man halt, man muss ja nicht gleich übertreiben. Also 50% Kohlenhydrate ist natürlich schon übertrieben, ist auch überhaupt nicht nötig. Ich glaube, man kommt da gut klar, wenn man es auf 20-30% der Energie, des Energiebedarfs beschränkt.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.